Wer war eigentlich die erste überregionale deutsche Zeitung im Internet? Und welche ist die letzte, deren Inhalte bis heute alle kostenfrei zugänglich sind? Die Antwort lautet in beiden Fällen die Taz natürlich. Mein Name ist Ann-Kathrin Liedtke und ich bin für Taz zahlig zuständig. Das ist das freiwillige Online-Bezahlmodell der Taz und unsere Antwort auf die Paywall. Wenn Sie die Idee des solidarischen Bezahlens im Netz gut finden und mehr wissen wollen, besuchen Sie uns doch einfach auf taz.de/zahlig.
Shakespeare oder wer auch immer, das muss in der verabredeten Redezeit bleiben.
Ich möchte nicht antworten, ich muss antworten.
Man könnte fast meinen, das wäre Absicht.
Lassen Sie eine Zwischenfrage zu.
Mit Rechtsradikalen rede ich nicht.
Guten Tag, hier ist der Bundestalk, der politische Podcast der Taz. Wir reden heute über den sogenannten Herbst der Reformen. Die Union will unbedingt den Sozialstaat reformieren und das heißt vor allem weniger Geld ausgeben. Es gibt, das gehört zu dieser Diskussion, ein avisiertes Loch im Haushalt von 170 Milliarden für die Zeit von 27 bis 2029 und deswegen will Merz vor allen Dingen sparen. Bärbel Baas die Arbeitsministerin, hat eine Kommission für die Sozialstaatsreform einberufen. Es gibt verschiedene Kommissionen, darüber werden wir sprechen. Was ist da geplant bei Bürgergeld, Rente, Pflege, Gesundheit? Was ist offen, was umkämpft? Und ist sogar möglich, dass Schwarz-Rot an diesen Reformen vielleicht scheitert? Und, das werden wir auch fragen, was für Reformen bräuchte der Sozialstaat eigentlich wirklich? Mein Name ist Stefan Reinecke, ich arbeite im Parlamentsbüro der Taz, bin dort zuständig vor allem für die SPD und bei mir sind heute
Barbara Dribusch für Soziales zuständig.
Anna Lehmann, ich leite das Parlamentsbüro und bin zuständig auch für die SPD und für das Kanzleramt.
Und Manuela Heim, Redakteurin für Gesundheitspolitik und soziale Ungerechtigkeit.
Okay, ja, schön, dass ihr da seid. Also Herbst der Reformen, was ist denn das eigentlich? Woher kommt dieser Ausdruck? Ist das eigentlich, kurze Antwort, mehr als Marketing-Sprech?
Ich glaube, Carsten Linnemann hat das ja als Erster in einem Interview aufgebracht, den Begriff. Und der hat sich jetzt verselbstständigt, ohne dass überhaupt klar ist, welche Reformen im Herbst eigentlich überhaupt möglich sind. Insofern ist es auch ein bisschen Marketing-Sprech.
Nicht nur ein bisschen, sondern vor allen Dingen Marketing-Sprech, vor allen Dingen an die CDU-Unionswählerschaft. Das ist so ein bisschen Ankündigungsrhetorik, das simuliert Tatkraft und Entschlossenheit. Barbara sagte, dahinter steckt wenig, das ist so und vielleicht sollte man das auch nicht so eins zu eins übernehmen, dieses Wort, sondern immer wieder hinterfragen.
Ja, sehe ich genauso. Also ich finde, auch wir selbst in der Taz müssen vorsichtig sein, das Wort oder dieses Wording nicht einfach so zu übernehmen. Ist auch schon passiert. Und ich glaube, der Arbeitgeberpräsident war es, in dem Fall hat er wohl recht, der vom Herbst der Kommission und nicht vom Herbst der Reform sprach.
Das ist, glaube ich, eine korrekte Beschreibung. Aber trotzdem ist ja was im Topf. Also Friedrich Merz hat am Wochenende, ich glaube beim Parteitag in Niedersachsen, gesagt, Zitat, Merz, der Sozialstaat, wie wir ihn heute haben, ist mit dem, was wir volkswirtschaftlich leisten, nicht mehr finanzierbar. Und ich werde mich durch Worte wie Sozialabbau und Kahlschlag nicht irritieren lassen. Das ist ja schon eine Kampfansage Richtung SPD. Von aus Reihen der SPD hört man Kürzungen beim Sozialstaat. Bei Leistungskürzungen nicht mit uns. Also wie ist das? Da ist ja doch irgendwie Sprengstoff drin. Also ist es möglich, dass sich diese Schwarz-Rot, die ja schon jetzt eine Menge Probleme miteinander haben, in dieser Frage wirklich fundamental zerstreiten? Wie ist da die Aussicht?
Ich habe diese Aussage von Merz vor allen Dingen als Streicheleinheit für die eigene Basis verstanden. Merz hat ja erkennbar Schwierigkeiten, den eigenen Laden zusammenzuhalten. Beispiel Richterinwahl, also es ging eben nicht, die Absprache, Frau Brosius-Gersdorf zu wählen, konnte die Unionsfraktion nicht einhalten, weil die Leute nicht mitgezogen haben. Es gibt Unmut an der Basis, dass die Union zu wenig liefert und das war vor allen Dingen der Versuch zu sagen, nee, wir haben da Großes vor. Aber es ist, also, und das ist ja so ein bisschen Folklore auch zu sagen, der Sozialstaat ist unbezahlbar. Man kann ganz einfach sagen, das stimmt einfach nicht, was Friedrich Merz da sagt. Das wurde auch kritisiert. Also ganz kleinen Exkurs. Also wenn man mal so die nackten Zahlen anguckt, dann sehen die auf den ersten Blick riesengroß aus. Also unser Sozialstaat kostet, zusammengesetzt aus Steuern und Abgaben, 1,3 Billionen Euro. Das klingt viel. Aber natürlich muss man das in Relation setzen, und zwar zum Bruttoinlandsprodukt. Und da gibt Deutschland ungefähr 27% seines BIPs für Soziales aus und liegt damit unter den Industrieländern im guten Mittelfeld. Also es gibt Länder, die geben mehr aus wie Frankreich, es gibt Länder, die geben ein bisschen weniger aus. Aber die Aussage, wir geben viel zu viel aus, ist eben so nicht richtig.
Okay, also dann brauchen wir, Manu, braucht der Sozialstaat gar keine Reform.
Ich würde gerne noch ergänzen, dazu gehört ja auch die Aussage, es gäbe irgendwie ein ungebremstes Wachstum von Sozialausgaben, die einfach auch nicht stimmt. Und wenn man sich da mal den internationalen Vergleich anguckt, da liegen Länder, auf die manche von uns auch neidisch schauen, wie Neuseeland etc., bei weitem um ein Vielfaches höher als Deutschland. Also da liegen wir eher sogar im unteren Bereich, was das Wachstum der Sozialausgaben betrifft.
Also Barbara, wie siehst du das? Ist das sozusagen die übliche konservative Rhetorik, die wir seit 40 Jahren kennen? Der Sozialstaat wuchert, es ist zu viel, wir müssen beschneiden, ohne dass da im Grunde genommen dann wirklich was folgt und auch was folgen muss?
Naja, wir haben bestimmte Faktoren im Moment. Wir haben ja gestiegene Ausgaben in der Gesundheit, die der Rechnungshof ja auch moniert hat. Dann haben wir schlechtere Wirtschaftsdaten, was ja dann die Einnahmensituation für den Sozialversicherungen auch verschlechtert. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und wir haben demografische Veränderungen, also das Durchschnittsalter steigt. Und das sind schon Faktoren, mit denen man irgendwie politisch umgehen muss. Wo man nicht sagen kann, das ist jetzt nur Rhetorik und das ist uns wurscht.
Das stimmt, es gibt schon Reformbedarf, das sehe ich auch so. Besonders in der Frage, wird dieses Geld, was da in Sozialausgaben fließt, eigentlich gut eingesetzt? Gesundheit ist sicherlich ein Bereich, wo sehr viel, also im Vergleichsweise viel Geld ausgegeben wird für Leistungen und man sich fragen kann, kann das nicht effizienter eingesetzt werden? Dennoch, selbst wenn man Leistungen privatisiert, ja, also es ist ja mal wieder im Gespräch, Rente teilweise zu privatisieren, Pflege teilweise zu privatisieren und so weiter, heißt das ja nicht, dass die Menschen am Ende weniger zahlen, sondern, das sieht man am Beispiel zum Beispiel der USA, da sind die öffentlichen Ausgaben für Gesundheit oder für Gesundheit besonders, aber auch für Soziales liegen niedriger. Aber wenn man die privaten Ausgaben dazu addiert, dann geben die Menschen vergleichsweise mehr aus als in Deutschland.
Das ist in der Schweiz genauso.
Mhm. Jetzt gibt es aber, glaube ich, bei der Krankenversicherung gab es 2024 doch ein deutliches Minus, über 6 Milliarden. Also es gibt ein Problem mit Finanzen bei Krankenversicherung und auch bei der Pflegeversicherung. Da gibt es ja schon eine Kommission, eine der berühmten Kommissionen, die schon seit Juli, glaube ich, tagt. Ja, wie seht ihr denn da den Reformbedarf oder Zwang? Also bei so einem Minus, was da aufläuft, plus demografischer Faktor, kann man ja schon sagen, also entweder die Beiträge, also die Lohnnebenkosten werden steigen oder die Leistungen werden sinken oder seht ihr Alternativen?
Also ich finde, beides führt in Richtungen, in denen man interessant diskutieren kann. Also ich finde, man kann sowohl darüber diskutieren, was bedeutet denn eine Steigerung, eine weitere Steigerung der Abgaben? Also wo stehen wir da eigentlich und wie schlimm wäre das denn, wenn die Abgaben weiter steigen? Und da gibt es ja auch internationale Vergleiche, wo wir noch deutlich drunter sind, was die Abgabenlast betrifft. Also das ist eine interessante Diskussion. Und die andere Diskussion ist natürlich, wie entstehen denn diese Milliardendefizite gerade bei der gesetzlichen Krankenversicherung? Also da kann ich später gern noch mal ein bisschen mehr dazu sagen.
Soll ich jetzt schon? Ja, natürlich.
Und dann wird es aber ein bisschen komplizierter.
Ja, dann frage ich zwischendrin.
Also es ist ja so, also die gesetzliche Krankenversicherung wird ja finanziert durch im Wesentlichen durch Versichertenbeiträge, durch Arbeitgeberbeiträge und durch Bundeszuschüsse, wenn wir mal die großen Posten nehmen. Daraus werden dann die Ausgaben für die Gesundheitsleistung bezahlt, denkt man so. Es werden aber darüber hinaus auch Leistungen bezahlt, die eigentlich sozialstaatliche Maßnahmen sind, also die berechtigterweise im Interesse der Gemeinschaft sind, beispielsweise die Familienversicherung oder die Versicherung von Bürgergeldempfängerinnen. Also die sind quasi, die kriegen also Leistungen aus der gesetzlichen Krankenversicherung.
Du meinst, dass Kinder kostenlos mitversichert sind?
Genau, nicht nur Kinder, sondern
in der Krankenversicherung.
Auch die Kinder sind relativ unumstritten, aber es werden ja auch die nicht arbeitenden Ehegatten zum Beispiel kostenlos versichert in der Familienversicherung.
Die Ehefrauen im Minijob.
Genau, beispielsweise, ja.
Und da meinst du, dein Argument ist, das sind hier eigentlich Leistungen, die jetzt nicht die Kranken, die im Grunde eigentlich logischerweise eher der Staat, also die Steuerzahler bezahlen müssen und nicht die Versicherungen.
Und das ist eine ganz wichtige Diskussion. Welche Ausgaben werden von Versicherten bezahlt und welche werden von Steuerzahlerinnen bezahlt? Und warum ist das eine besser als das andere?
Ist das denn jetzt bei diesen aktuellen Reformdiskussionen von Schwarz-Rot sowas im Topf oder ist das?
Ich würde sagen schon. Also zumindest die gesetzliche Krankenversicherung wirft das immer mit in den Topf, aber auch schon seit Jahren, muss man ehrlicherweise sagen. Und wir reden da wirklich um hohe Milliardenbeträge. Also die Familienversicherung kostet sehr viele Milliarden und auch die allein die Versicherung von Bürgergeldempfängerinnen oder die Leistung an Bürgergeldempfängerinnen kosten jedes Jahr 9,2 Milliarden Euro. Das ist das, was die Krankenkassen mehr ausgeben, als sie als Bundeszuschuss bekommen.
Also wäre das ein Modell, das würde natürlich bedeuten, dass die Kosten noch immer da sind. Sie würde nur gewissermaßen nicht von der Versicherung, also über die Lohnnebenkosten für die beteiligten Betroffenen finanziert, sondern über die Steuerzahler. Wäre das ein einleuchtendes Modell? Was denkt ihr?
Naja, also die Lohnnebenkostendiskussion, die steigt natürlich jetzt, weil die Lohnnebenkosten ja tatsächlich gestiegen sind durch Beitragssteigerungen bei der Krankenversicherung und in der Pflegeversicherung. Und wenn jetzt die Wirtschaft nicht so gut läuft, das war auch vor 20 Jahren so, dann spielen die Lohnnebenkosten plötzlich eine große Rolle. Dann die Arbeitgeber bezahlen ja die Hälfte immer, dann sagen die, das können wir uns nicht leisten. Und es gab mal die Regel, die Lohnnebenkosten dürfen nur 40% beinhalten und da sind wir drüber. Und da wird dann Alarm geschlagen. Auch das kennen wir aus den Nullerjahren. Wenn man jetzt sagt, zu Recht sagt, das müsste aus Steuergeldern bezahlt werden, diese 9 Milliarden, die die Versorgung der Bürgergeldempfänger kostet, weil für die Bürgergeldempfänger nur ein Beitrag von 100 Euro im Monat entrichtet wird an Beitrag, aber die eben höhere Gesundheitskosten haben, dann ist die Frage, wo kommen die Steuergelder her? Das heißt, um die Verteilungsfrage können wir uns nicht drücken, denn wir müssen eine Lösung haben. Und im Moment haben wir ja diese großen Haushaltslöcher, also müsste die Frage gelöst werden, wo kämen die Steuergelder dafür her?
Dahinter steht natürlich die große Frage, wie gerecht wird dieser Sozialstaat finanziert? Und das ist eigentlich die Frage, um die sich die Koalition jetzt streiten müsste, aber eigentlich umgeht sie sie. Weil sie gesagt hat, wir schließen Steuererhöhung per Koalitionsvertrag aus. Wir wollen diese Debatte gar nicht führen. Und immer, wenn sie angetippt wird, wenn jetzt der SPD-Vorsitzende mal sagt, wir könnten ja irgendwie mal über eine Vermögenssteuer reden, dann gibt es einen riesen Aufschrei und gesagt, nee, auf keinen Fall haben wir ausgeschlossen. Also insofern wird die Finanzierung nicht wirklich diskutiert, sondern es wird immer nur diskutiert, wen man jetzt noch stärker, also innerhalb des bestehenden Systems, wo man entweder kürzen oder zur Kasse bitten könnte. Und das ist meines Erachtens keine ehrliche Diskussion.
Aber ganz kurz, ich meine, das sind die Positionen. Ja, die Union sagt auf gar keinen Fall Steuererhöhungen für Reiche, das geht mit uns nicht. Die SPD sagt Kürzungen beim Sozialstaat, weniger Leistungen, geht auf keinen Fall. Gut, also so.
Beides ist im Koalitionsvertrag übrigens so hinterlegt.
Ja, aber ich meine, die Situation, wie wir die geschildert haben und wie sie wahrscheinlich auch ist und sich auch entwickeln wird, hat Barbara ja erwähnt, da ist das ja nicht kein brauchbares Tool, also das beides auszuschließen. Insofern muss es doch irgendwie Kompromisse oder Deals geben, oder sehe ich das falsch?
Ja, wenn man es kurzfristig macht, also ich sehe das ehrlich gesagt, ja, es muss Kompromisse geben, aber kurzfristig sehe ich da ehrlich gesagt nicht den Willen, das ganz große Rad zu drehen. Insofern ist dieser Weg über die Kommission an sich schon schlau, weil man sich ja an beiden Stellschrauben quasi gefesselt hat und gesagt hat, na gut, dann setzen wir mal eine Kommission ein, die erarbeitet Vorschläge und die werden dann vielleicht irgendwann in der nächsten, also da beginnt dann die nächste Regierung möglicherweise damit, davon mal wirklich was umzusetzen. Oder auch meinetwegen die jetzige Regierung. Aber gucken wir mal, wie lange so eine Reform dauern. Ein Beispiel, ja, Rente mit 67. Beschlossen im Jahr 2007. 2029, also nach 22 Jahren, gehen die ersten Jahrgänge mit 67 Jahren dann tatsächlich in Rente. Also das dauert Dekaden, bis solche Reformen ihre Wirkung entfalten. Und die Regierung, die sie beschließt, erntet im Zweifelsfall immer nur den Shitstorm. Und die Regierung irgendwann später, spätere Regierungen ernten dann die Früchte.
Also wenn ich da mal kurz was einwerfen darf. Es gibt schon auch einen Zeitdruck, der sich ergibt. Wenn wir Defizite haben, dann steigen die Beiträge für die Pflegeversicherung. Und dann steigt der Zusatzbeitrag für die Krankenversicherung, was ja jetzt auch passiert ist. Also man kann jetzt nicht einfach sagen, schieben wir das mal auf die lange Bank, denn dann ergibt sich dann ein steigender und drückender Handlungsbedarf. Und die Haushaltslöcher sind ja auch da.
Aber man muss auch unterscheiden zwischen akuten Handlungsbedarf. Also Handlungsbedarf heißt ja im Finanzsprech immer irgendwie, wir brauchen irgendwo Geld, das muss irgendwo herkommen. Und langwirkenden Reformen. Keiner glaubt doch, dass wir jetzt eine Reform anstoßen und binnen 2 Jahren werden dann irgendwie zweistellige Milliardenbeträge in die Kasse gespült und dann haben wir dieses Haushaltsproblem nicht mehr. Also dieser akute, also der akute Druck, das Haushaltsloch, was du erwähnt hast, was ja auch da ist, ja, also wie viel, 170 Milliarden oder so, das muss irgendwie gestopft werden. Aber das wird nicht gestopft, indem wir jetzt eine Reform der Rentenversicherung anstoßen oder die Gesundheits-
oder das Bürgergeld.
Oder das Bürgergeld, genau. Das wird ja auch immer so eine Gruppe, die sozusagen alles bezahlen soll. Sondern da müssen einfach, ich würde sagen, es läuft am Ende darauf hinaus, dass A, der Arbeitsmarkt anspringt, Bürgergeld, ja, also dass sozusagen die Konjunktur anspringt. Also das muss gewährleistet sein und einfach wieder mehr Steuereinnahmen in die Kasse kommen und dass man vielleicht, irgendwo wird man auch was kürzen müssen, aber dass man irgendwie zusätzliche Quellen auftut. Also gibt es ja Möglichkeiten. Man könnte mehr Schulden aufnehmen oder man könnte aber auch Steuern erhöhen.
Also es gibt diesen akuten Handlungsbedarf, das ist dieses 30-Milliarden-Loch. Ich glaube, das ist mein Eindruck, gibt dem Ganzen, gibt dieser Reformdebatten, diesen Reformdebatten, die sowieso geplant sind, also weil das Problem langfristig existiert und auch eher größer als kleiner wird, natürlich jetzt einen besonderen Drive, weil irgendwoher muss die Knete kommen. Und deswegen ist das mein Eindruck, sagt die, es sagt Klingbeil eben auch, wir müssen darüber über höhere Steuern nachdenken, obwohl er genau weiß, dass die Union da ins Koma fällt. Und umgekehrt tritt Merz so in Niedersachsen auf und sagt, versucht diese Druckkulisse aufzubauen. Also das ist die politische Situation, in der wir, glaube ich, sind. Lass uns nochmal aber ganz kurz zurückkommen zur Gesundheit, wo wir waren, um da nochmal zu fragen, was gibt's sonst noch für Möglichkeiten? Also was ist politisch realistisch und was gibt's für Möglichkeiten, die Finanzierung der Krankenkassen oder auch Pflege gehört ja dazu, zu verbessern? Also eine Idee ist ja zum Beispiel, es gibt da die sogenannten, auch so ein schreckliches Wort, Beitragsbemessungsgrenzen. Das heißt, dass man nur ab einem bestimmten Einkommen muss man eben nicht mehr progressiv mehr in diese Krankenversicherung, Pflegeversicherung zahlen.
Dazu, ja.
Und da ist, wie ist die Frage, ist eine alte Forderung, die immer wieder kommt, die Beitragsbemessungsgrenzen zu erhöhen. Wäre das sozusagen so der Zauberstab, ist das der Weg aus dem ganzen Schlamassel so raus?
Ich würde gerne noch mal einen kleinen Schritt zurückgehen, Stefan, sorry. Aber nur noch mal zu der Frage, warum es gerechter ist, über Steuern zu finanzieren als über Versichertenbeiträge. Dazu würde ich gerne noch einmal kurz was sagen. Und zwar ist es ja schlicht so, wenn ich Investitionen in die öffentliche Daseinsvorsorge nur aus versicherten Geldern bezahle, dann bezahlen das nur die gesetzlich Versicherten. Und das, und insofern passt das schon zusammen, auch nur bis zur Beitragsbemessungsgrenze und nicht die super gut Verdienenden aus ihren Verdiensten. Während Steuern, wie wir alle wissen, ja alle bezahlen, also auch die Privatversicherten und auch über das ganze Vermögen hinweg erhoben werden und auch nicht nur über die Arbeitsentgelte, sondern auch über Einkünfte aus Kapitalvermögen und Vermietung und Verpachtung zum Beispiel. Und da sind wir nämlich gleich bei den nächsten Möglichkeiten. Also eine wäre eben, man zieht nicht nur die Arbeitsentgelte zur Beitragsbemessung heran, sondern auch weitere Einkünfte wie Einkünfte aus Kapitalvermögen und Vermietung und Verpachtung. Ich glaube, das macht ungefähr ein Drittel der Gesamteinkünfte in Deutschland aus. Also das ist eine erhebliche Zahl, die da quasi nicht berücksichtigt wird bei der Beitragserhebung. Das Zweite ist, wie du schon angesprochen hast, die Beitragsbemessungsgrenze. Da muss man sich noch mal kurz vor Augen führen. In der gesetzlichen Krankenversicherung und auch in der Pflegeversicherung ist die Beitragsbemessungsgrenze aktuell bei rund 66.000 Euro im Jahr. Das heißt, wenn ich mehr als das verdiene...
Brutto verdient einer.
Wenn ich mehr als das verdiene, zahle ich darauf keine Beiträge. Und ganz konkret mal gesprochen, wenn ich 66.000 oder 50.000 oder 40.000 oder 30.000 Euro verdiene, zahle ich darauf diese 14,6% Grundbeitrag für die Krankenversicherung. Wenn ich 100.000 Euro verdiene, zahle ich nur knapp 10% darauf, weil ich nämlich über die letzten 34.000 Euro keine Beiträge bezahle.
Also wer das,
also wenn ich dazu was, ja, gleich mal was sagen darf, das zeigt aber eben doch, wie schwierig das Gerechtigkeitsmanagement geworden ist. Weil wenn man die Beitragsbemessungsgrenze erhöht, dann zahlen eben die Hochverdiener mehr. Dann wird die private Krankenversicherung viel attraktiver, weil die hat ja eben ihre Prämien und da kommt man dann schnell in Grenzen. Aber das zeigt eben, wie schwierig das überhaupt ist, jetzt mehr Belastungen zu verteilen, weil es betrifft die Mittelschichtmilieus. Ja, auch in dem Fall sind es die höheren Mittelschichtmilieus bei den Beitragsbemessungsgrenzen. Und da haben wir auch gerade, weil ja Merz da einen Entlastungsdiskurs angefangen hat im Wahlkampf, alle sollen so ein bisschen entlastet werden, da haben wir ein Problem im Moment mit der Abgabenbereitschaft in Deutschland und die ist wirklich gefährdet.
Also du meinst, dass das politisch nicht durchsetzbar ist, zum einen, weil die Union das nicht ihren Leuten nicht vermitteln kann, aber auch, weil es so ist, dass du Leute damit quasi verlierst oder so viel Widerstand mobilisieren würdest, dass es politisch scheitern würde.
Naja, also es kommt ja immer darauf an, wie groß der Handlungsdruck ist. Ich darf mal daran erinnern, dass wir 2004 auch ein Problem hatten bei den Krankenkassen und da wurde die doppelte Verbeitragung der Betriebsrenten eingeführt. Und plötzlich, die Leute wussten gar nicht, wie ihnen geschah, bei der Auszahlung der Betriebsrente wurde ein voller Krankenkassenbeitrag abgezogen. Das ist bis heute ein Ärgernis und nicht nur von Hochverdienern. Das wurde einfach gemacht, weil der Handlungsdruck so da ist. Und wenn der Handlungsdruck in den Krankenkassen hoch ist, weil schon wieder die Beiträge steigen sollen, dann ist ganz viel möglich an Kürzungen. Dann haben wir auch die Möglichkeit in der Pflegeversicherung, dann wird der Pflegegrad 1 gestrichen, was ja auch ein Vorschlag ist schon lange. Und die Eigenanteile steigen sowieso in der Pflege. Also wenn der Handlungsdruck wirklich stark wird, dann sind viele Sachen möglich, die man vorher gar nicht für möglich gehalten hat.
Was ja bei der Beitragsbemessungsgrenze interessant ist, ist ja, dass wir unterschiedliche Beitragsbemessungsgrenzen haben. Also in der Rente liegt die ja bei um 30.000 Euro höher. Da haben wir rund 96.000 jährliche Beitragsbemessungsgrenze. Aber Fakt ist, das, was Barbara schon angesprochen hat, ist genau der Grund, warum die in der gesetzlichen Krankenversicherung und Pflegeversicherung bisher so gering ist, weil einfach massive Abwanderungsbewegungen in die private Krankenversicherung zu befürchten wären, weil es dann für sehr Gutverdiener deutlich günstiger wäre, in der Privatversicherung zu sein, bei höheren Leistungen. Das muss man ja auch noch dazu sagen.
Immer Anna, nochmal die Frage, das finde ich eine Kernfrage. Ist es für die Union, für Merz unter solchen sich verschärfenden Handlungsdruck vorstellbar, dass die doch Teile ihrer eigenen Klientel, ja, auch Contre-Cœur, weil das ist ja sozusagen, ne, die Leistungsträger müssen auch Geld verdienen und so weiter, dass die in so einem Prozess mehr belasten, also so gewissermaßen wie so eine umgekehrte Agenda 2010, wo die SPD gewissermaßen Teile ihrer Klientel ja doch wirklich stärker belastet hat. Ist sowas politisch vorstellbar?
Na, ich würde mal sagen, wenn man überhaupt erreichen will, dass diese Klientel stärker belastet wird, dann nur mit der Union und nicht gegen die Union. Also die Agenda 2010, die wurde von Rot-Grün beschlossen. Das hätte die Union so nie durchgekriegt, weil dann hätte sie quasi die Parteien links der Mitte und die Gewerkschaften gegen sich gehabt. Das war eigentlich nur möglich, weil die Parteien links der Mitte gegen die Gewerkschaften damals gesagt haben, wir machen das jetzt, der Reformbedarf ist einfach so hoch. Wenn wir jetzt über grundlegende Reformen in der Sozialversicherung nachdenken und darüber nachdenken, dass natürlich irgendwie, wie ihr gesagt habt, andere Einkommensarten vielleicht auch mit eingerechnet werden oder dass man denkt, dass man das Steuersubstrat insgesamt ein bisschen vergrößert, zum Beispiel indem man über eine Reform der Erbschaftssteuer nachdenkt, dann geht das eigentlich nur, wenn die Initiative von der Union ausgeht. Sehe ich gerade nicht. Ich sehe einzelne Gedankenspiele, aber ich sehe einen
Abgeordneten, der, ja, glaube ich, gesagt hat, man könnte darüber nachdenken.
Ja, über Steuern, aber ich sehe eigentlich sonst nur, und das war ja, nein, Steuererhöhungen sind ausgeschlossen, das ist mit uns nicht zu machen.
Aber das ist ja eben gerade das Fatale, dass dieses Versprechen gegeben wurde. Also wir wissen, unter Helmut Kohl, da war der Soli, da war eine hohe Abgabenlast, das war reine CDU und das war gesellschaftlich akzeptiert. Also...
Ja, das stützt ja quasi das Beispiel, dass es, wenn die Union muss da mitgehen.
Natürlich, auf jeden
Fall.
Es muss
quasi auch von der Union ausgehen.
Ja, aber es muss eben dann auch eine Bereitschaft in der Gesellschaft geschaffen werden.
Ja, Rot-Grün hat dann die Steuern gesenkt, ne? Diese Initiative ging auch wieder von der SPD aus.
Aber das ist wiederum eine andere, glaube ich, politische, das ist, glaube ich, wichtig, das festzuhalten. Ich glaube, wir haben wirklich eine andere politische Situation im Moment, als Rot-Grün da 98 bis 2005 hatte, weil das war sozusagen die Hochzeit des Neoliberalismus. Und hier haben wir jetzt eine Union, die ja doch versprochen hat, Barbara hat es erwähnt, wir machen das so, also auch zurück hinter Merkel, also wir machen wieder so konservativ pur und so, das ist ja sozusagen die Ansage von Merz. Und jetzt genau das Umgekehrte zu machen, nachdem sie schon die Schuldenbremse irgendwie gelöst haben, das ist politisch, glaube ich, unglaublich schwierig für diese Merz-Union.
Ja, natürlich. Also sie haben sozusagen bei allen Sachen, wo Merz gesagt hat, felsenfest gesagt hat, auf keinen Fall mit mir nicht. Beispiel Schuldenbremse hat er gesagt, naja, jetzt aber doch. Und das ist auch deshalb ist es für ihn schwierig. Also er ist sozusagen so ein bisschen zwischen Baum und Borke. Er muss seine eigene Partei mitnehmen. Vor allen Dingen den Teil, der gehofft hatte und zu Unrecht gehofft hatte, weil man es ihnen aber auch so versprochen hatte. Wenn wir dran sind, dann wird jetzt alles anders. Dann machen wir jetzt CDU pur, was ja irgendwie klar ist mit einer Koalition. In der Koalition geht irgendwie nie pur. Und auf der anderen Seite muss er aber auch den Koalitionspartner mitnehmen. Ich glaube, er hat noch gar kein Rezept gefunden, wie er damit umgehen soll, sondern er hüpft so von Veranstaltung zu Veranstaltung. Und je nachdem, wer ihm gegenüber sitzt, sagt er mal das eine und mal das andere.
Das ist natürlich keine langfristig wirksame Strategie, um es mal vorsichtig zu formulieren. Lasst uns aber nochmal ein anderes Feld in Augenschein nehmen, und zwar das, was jetzt eigentlich akut ansteht, nämlich das Bürgergeld. Das soll ja jetzt politisch, also nicht in der Kommission, sondern real verändert werden. Die Union will auch da sparen. Ja, also es gibt ja diese Zahl von 1,5 Milliarden pro Jahr. Sie sollen da drin sein, also bis nächsten 3 Jahre bis zu irgendwann die 5 Milliarden.
Die kommt sogar aus dem Bundesfinanzministerium, die Zahl.
Ne? Die ist aus dem Bundesfinanzministerium, ja, 1,5, die Zahl. Ne? Mhm. Ja, wie soll das denn gehen? Und wie ist denn da die Lage zwischen SPD und Union? Was will die SPD, was will Baas? Und ist das sinnvoll, was die da jetzt ja doch wahrscheinlich irgendwie anstoßen werden?
Also beim Bürgergeld liegen Union und SPD gar nicht so weit auseinander. Also eigentlich wollen beide, dass Missbrauch stärker ausgeschlossen wird, dass mehr Menschen in Arbeit vermittelt werden und dass die auch schneller in Arbeit vermittelt werden. Und die Instrumente, auch da spürt man aus der SPD überhaupt keinen Gegenwind. Also wenn, dann nur irgendwie von der parlamentarischen Linken oder vom linken Rand, aber nicht von den maßgeblichen Akteuren. Also dass Sanktionen schneller greifen, dass die Arbeitsagenturen da auch mehr Mittel in der Hand haben, um Leute, die irgendwie ihre Kooperationsvereinbarungen nicht einhalten oder nicht zu Gesprächen erscheinen, dann auch zu Maßregeln. Dass man auch nochmal darüber nachdenkt, wie viel vom sogenannten Schonvermögen die Bürgergeldempfänger da mit reinbringen und wie lange sie sozusagen dieses Schonvermögen auch nicht antasten brauchen. Also es liegt zurzeit bei 40.000, ne? So pro Person plus 15.000 für jede.
Fürs erste Jahr.
Und dass man diese Zeit, also die sogenannte Karenzzeit, in der die eigenen Ersparnisse auch nicht angetastet werden dürfen, derzeit bei einem Jahr auch verkürzen kann. Also mehr Druck auf die Leute, die Bürgergeld empfangen, das ist im Prinzip Konsens. Dann ist die andere Frage, wie viel lässt sich denn dadurch, also mobilisiert man denn dann auch genügend Menschen und bringt das tiefgreifende Einsparungen in Milliardenhöhe? Das ist eine eindeutige Aussage auch aus dem BMAS. Das ist alles offen.
Aus dem Arbeitsministerium.
Ja, also aus dem Arbeitsministerium. Das ist alles total offen. Also so eine durchgerechnetes Chart irgendwie, wenn Verschärfung der Sanktionen so oder wenn Verschärfung der Sanktionen, dann so und so viele Leute in Arbeit, dann so und so viel Einsparung, die gibt es schlichtweg nicht. Es hängt wirklich alles davon ab, dass Menschen tatsächlich Arbeit finden, dass sie sozialversicherungspflichtige Beschäftigung finden und dass sie dann nachhaltig auch wieder Beiträge zahlen. Ja, also nicht sozusagen, dass sie von Empfängern zu Gebern werden. Davon hängt alles ab und es hängt wirklich davon ab, dass die Wirtschaft jetzt anspringt.
Das ist natürlich nach 3 Jahren Rezession so eine Sache. Solche Hoffnungen sind ja dann auch oft Luftbuchungen, Barbara.
Na, ich wollte nur sagen, sehr gutes Beispiel ist ja die Idee, dass man spart, wenn man die Ukrainer, die jetzt neu kommen, aus dem Bürgergeld rausnimmt und nur noch die Asylbewerberleistung ist. Das bedeutet tatsächlich, dass man im Regelsatz 120 Euro weniger hat. Es wird aber kein Geld gespart. Das sieht man aus dem Referentenentwurf dazu, weil die Asylbewerberleistung, in die dann gehen, nicht billiger ist. Denn die, zum Beispiel die Kosten für Gemeinschaftsunterkünfte sind hoch. Da gibt es ja Security und so weiter. Und die Idee, die Gesundheitsversorgung ist dann schlechter. Ich meine, wir wissen jetzt, fürs Bürgergeld zahlt ja, wird ja gar viel zu wenig Geld bezahlt. Das heißt, wenn die Leute jetzt aus dem Bürgergeld in die Asylsache kommen und dort Gesundheitsversorgung kriegen, wird es ja nicht billiger, weil da ja ganz andere Und das ist so ein Beispiel dafür. Man versucht da zu sparen bei den Ärmsten, es klappt aber nicht.
Genau, das ist eigentlich totale Volksverdummung zu sagen, da können wir jetzt nennenswert einsparen. Du hast es ja gesagt, also es ist ein totales Nullsummenspiel. 1,3 Milliarden werden im Etat des Arbeitsministeriums eingespart, die an anderer Stelle aber natürlich wieder dazukamen. Also am Ende spart man gar nichts.
Das ist eine Umschichtung von staatlichen Leistungen zu Leistungen der Kommune. Das muss man, glaube ich,
die aber vom Staat dann bezahlt werden
müssen. Die natürlich vom Staat bezahlt werden. Da gibt es eine Ausgleichszahlung an die Kommunen. Es ist ein kompliziertes System. Und die SPD hat, glaube ich, schon immer davor gewarnt, schon lange davor gewarnt oder gesagt, das kann man machen, aber es wird nicht weniger kosten.
Ich wollte nur noch mal kurz zur Gesundheitsversorgung der UkrainerInnen was sagen, weil es ja da auch den Mythos gibt, dass das einer der Gründe ist, warum die gesetzliche Krankenversicherung so steigende Ausgaben hat, was aber wirklich ein Mythos ist. Also es stimmt, es gibt diese Fehlrechnung, also 104 Euro kriegen die gesetzliche Krankenversicherung nur pro Bürgergeldempfängerin. Aber dieses Problem, dass sie deutlich mehr ausgeben, gab es schon deutlich vor den Ukrainerinnen. Und die Ukrainerinnen sind in der Regel da nicht besonders auffällig, weil das ja vor allem junge Menschen sind, die gar nicht so viele Kosten in der Gesundheitsversorgung verursachen.
Es gibt schon auch viele Alte, deswegen steigt ja die Grundsicherung im Alter. Die nehmen die Großeltern mit. Das ist nicht das Entscheidende, ne? Aber man darf es nicht komplett unterschlagen, ne? Das meine ich, auch wenn es nicht das Entscheidende ist.
Also ich glaube, man muss noch mal ganz kurz zu diesem Bürgergeld sagen, also ein bisschen die Zahlen, das ist, muss man immer sich wieder nochmal in Erinnerung rufen. Es gibt 5,4 Millionen im Bürgergeld, ne? Aber Davon sind irgendwie 2,9 Millionen Leute, die dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen. Der Rest ja nicht 2,5 Millionen. Die sind gar nicht verfügbar für Arbeitsmarkt aus verschiedenen Gründen. Das ist die alte Sozialhilfe. Und glaubt ihr denn, also ne, das ist, muss man sich immer nochmal ins, fast die Hälfte ist gar nicht für Arbeitsmarkt da. Glaubt ihr denn, dass diese Verschärfungen, die ja konsensual sind, das ist den Eindruck habe ich auch, dass die SPD da schon seit längerer Zeit umgekippt ist, ne? Also im Grunde schon vor Schwarz-Rot. Glaubt ihr denn, dass diese Verschärfungen jetzt also finanziell was bringen oder irgendwie in Bezug auf Arbeitsmarkt was bringen oder dass sie, andererseits könnte man ja sagen, irgendwie schlimm sind für die Betroffenen? Wie seht ihr das?
Also das wird ja alles unter diesem Fairness-Begriff auch verhandelt. Also das ist ja so ein, was auch Spahn gerne, Jens Spahn gerne anführt, das muss jetzt fairer werden und deswegen gehen wir ans Bürgergeld ran. Also Anna, korrigiere mich gern, aber es gibt, glaube ich, eben gar keine Erhebung darüber, wie viele Menschen sich der Arbeitsvermittlung verwehren und so weiter. Also wir wissen gar nicht, oder wissen wir, ob das nennenswerte Größen sind? Das wäre ja das Potenzial, wo man dann tatsächlich Menschen in Arbeit bringen könnte, die bisher nicht.
Es gibt ganz unterschiedliche Erhebungen, aber ich habe so von, weiß ich, bis zu 10% oder so, aber das kann ich jetzt auch nicht valide sagen. Wenn man so allein die Zahl der Totalverweigerer nimmt, dann ist das ja ein ganz verschwindend geringer Prozentsatz.
0,1,
ja. Liegt natürlich auch daran, dass die Instrumente, so wie sie jetzt sind, eher unscharf sind. Aber der Großteil der Menschen, das kann man immer wieder festhalten, und das sagt auch die Union, will arbeiten.
Mhm. Und das ist ja interessant, dass der Fairness-Begriff genau dorthin gelenkt wird und nicht in andere Bereiche, über die wir vorher schon ein Stück weit gesprochen haben. Also wer zahlt zum Beispiel die Investitionen in die öffentliche Daseinsvorsorge?
Ich will nochmal sagen, das Bürgergeld-Debatte eignet sich sehr gut, um die Dynamik der Gerechtigkeitsdiskussion im Moment zu verfolgen. Man versucht ja, die Bürgergeldempfänger, ja, die Hälfte haben ausländischen Pass. Das hat viel Wirbel gemacht. Das kommt übrigens vor allen Dingen durch die Ukrainer im Bürgergeld rein statistisch, durch die Einreise. Versucht man das so ein bisschen abzugrenzen. So, das sind die Bürgergeldempfänger, die Migranten, die gewöhnen sich ans Bürgergeld, das ist ganz schlecht und da wollen wir jetzt was ändern. Aber es betrifft auch die Mittelschichtmilieus. Also wenn man zum Pflegefall wird und den Eigenanteil der Pflege nicht bezahlen kann, der bei 3.500 Euro liegt, dann bekommt man Hilfe zur Pflege und dann die Grundsicherung im Alter hängt ja dran, die Werte für die Grundsicherung im Alter hängen dran, dann wird das relevant. Oder wenn man alleinerziehend wird nach einer Trennung, dann ist egal. Man muss möglicherweise, wenn man mehrere Kinder hat, dann auch Bürgergeld beantragen, egal welchen Bildungsabschluss hat, ob man Akademiker hat oder nicht. Das heißt, diese Idee, die Bürgergeldempfänger jetzt zu isolieren von der Mitte und zu sagen, das sind ja die Verschwender und da gehen wir ran und kürzen, die entspricht nicht der Dynamik, denn das Bürgergeld ist eine ganz heterogen empfangene Leistung von ganz heterogenen Gruppen. Auch von Leuten mit Behinderung zum Beispiel, ne, die hängen da auch dran und so hängen.
Aber das ist natürlich wiederum ein Versuch, eine Gruppe in der Gesellschaft für alles verantwortlich zu machen, was schief läuft. Und das gab es ja in der Geschichte, der deutschen Geschichte auch schon mehrfach. Und man kann nur warnen vor solchen Debatten. Die laufen super, die verfangen auch gut, weil das triggert irgendwie Leute das Gefühl Fairness. Ich gehe arbeiten, aber mein Nachbar nicht und der kriegt genauso oder mehr als ich und so. Das ruft immer so ein Gefühl, da muss ich jetzt dringend was ändern. Aber die Frage ist immer, lassen wir das zu? Und ich glaube, wenn sich das so verselbstständigt und wenn Parteien der Mitte diese Bilder und diese Erzählungen mit aufnehmen, dann ist das an sich gefährlich für unsere Gesellschaft. Ich glaube, die gab es immer, Florida Rolf und so, wir erinnern uns. Und wenn wir noch weiter zurückgehen in die Geschichte, dann wissen wir das auch. Aber wir müssen irgendwie gucken, dass wir die auch faktenmäßig wieder einfangen, diese Debatte. Und das ist nicht nur wir Journalisten, sondern es ist auch vor allen Dingen eine politische Aufgabe.
Das würde das Problem ja nicht lösen. Wir haben ja das Problem, was ich sage, mit Krankenversicherung, die Frage, welche Einnahmen, welche Ausgaben haben wir, Pflegeversicherung, welche Einnahmen, welche Ausgaben haben wir. Das Problem bleibt ja. Man versucht ja jetzt hier, das sich einfach zu machen und eine Sündenbock-Rhetorik aufzubauen, weil die wirklichen Verteilungsdebatten innerhalb der Mittelschichtmilieus sehr schwierig zu führen sind. Wir haben die Debatte privatversichert versus gesetzlich Versicherte. Wir haben die Debatte Beamten in der Rentenversicherung oder nicht. Wir haben die Debatte, sollen Leute, die eine Immobilie besitzen, ihre Pflege nicht doch lieber dann selber zahlen? Dann können sie ja die Immobilie beleihen. Also so eine Erbenschutzversicherungsdebatte bei der Pflegeversicherung. Das sind fragile Debatten in den Mittelschichtmilieus, die schwer zu führen sind. Und deswegen hat man einfach jetzt mal die Bürgergeldempfänger in dieser Form so hochgejatzt als Problemverursacher.
Und ganz, um nochmal ganz auf die nackten Zahlen zu gucken, also von den von Anna schon erwähnten 1,3 Billionen Euro Sozialausgaben macht ja das Bürgergeld irgendwie 4%?
Ja, 4% insgesamt. Das ist also eine sehr, sehr kleine Größe, habe ich auch gesehen. Das ist natürlich, im Haushalt ist es wiederum eine größere Zahl. Da kann man schon sagen, okay, da ließ sich vielleicht was einsparen, aber es wird insgesamt nichts daran ändern, wie finanzieren wir unseren Sozialstaat. Wir können da draufhauen, wir können vielleicht auch die Sätze um 10 Euro nochmal kürzen, aber rein mathematisch, also wenn man sagt, wir haben 5,5 Millionen Menschen im Regelleistungsbezug, ja, und wir kürzen jetzt für jeden pauschal, geht ja auch gar nicht den Satz um 10 Euro, ja, dann sind wir bei 55 Millionen Euro. Gut, die hat man jetzt in der Kasse, aber das stopft natürlich kein Haushaltsloch.
Aber ich möchte nochmal zurück zu dem Gedanken von Barbara. Ich glaube, da ist was dran. Also wir haben eine sehr ausdifferenzierte Mitte, ja, mit sehr speziellen, unterschiedlichen Interessenslagen. Und das macht es, glaube ich, auch so schwierig. Du hast ja gerade zum Beispiel erwähnt, Debatte Beamte in die Rentenkasse. Das war ja was Bärbel Baas, als sie Arbeitsministerin geworden ist, mit jugendlichem Schwung als erstes mal vorgetragen hat. Und das wird natürlich so nicht kommen. Sondern du hast immer Verteilungsdebatten, bei denen bestimmte Leute gewinnen und andere Leute verlieren. Und das sind nicht sozusagen, also ich glaube, es ist ein bisschen komplizierter als dieser Eindruck, naja, wir nehmen jetzt die Reichen rein in die Sozialversicherungssysteme und dann läuft der Laden. Sondern es ist schon komplexer, oder wie seht ihr das?
Naja, also man kann natürlich, ich bin ja immer für eine Einführung der Vermögenssteuer, die hatten wir ja auch, zu Kohlzeiten übrigens, ne? Und für eine moderate Erhöhung der Erbschaftssteuer. Nur, das sind ja auch so linke Evergreens, nur die reichen nicht aus, um die Probleme zu lösen. Das muss kommen in einem Bündel und würde auch akzeptiert werden, wenn es in einem Bündel mit anderen Maßnahmen kommt. Ne? Nur kann man es natürlich sich nicht immer da nur drauf kaprizieren, das reicht nicht aus, ne?
Aber das wäre im Grunde um die politische Richtung, so eine Art von Deal zu machen, also austariert verschiedenste Gruppen, das sind sehr differenziert, wie gesagt, sehr verschiedene Gruppen, irgendwie so ein Belastungsmanagement, das müsste eigentlich schwarz-rot machen. Aber die politische Potenz, sowas zu entwickeln, gemeinsam zu entwickeln, das ist ja im Moment nicht so richtig zu erkennen.
Sehe ich zurzeit auch nicht. Also jeder, so wie es mit der Debatte ist, jeder steht in seiner Ecke und sagt das, was er eigentlich schon immer gesagt hat. Die einen Sozialstaat zu teuer, die anderen Steuern für Vermögende und man kommt da einfach nicht zusammen. Und in sich ist die Atmosphäre in der Koalition nicht besonders gut. Das merkt man ja auch. Man hat so den Eindruck, denen fehlt so eine gemeinsame Idee, wo sie denn eigentlich hinwollen. Und der Versuch, also diese Kommissionen sind ja so ein Versuch, das irgendwie zu überbrücken. Ja, das sind so die Emissäre, die sagen, okay, wir entwickeln jetzt mal gemeinsame Ideen. Und ich sehe da gerade nicht den großen Wurf, der da von dieser Koalition ausgeht, auch weil sie ja irgendwie so zusammengefunden hat unter dem als Notgemeinschaft. Es gab eben keine andere Alternative und dennoch sind sie ja irgendwie zum Erfolg verdammt, weil die Politikverdrossenheit ist sehr hoch. Die Leute sagen, das funktioniert alles nicht, Politik ist nicht handlungsfähig und das ist ja halt der Spagat. Sie können eigentlich nicht so richtig miteinander, aber müssen miteinander. Sie müssen quasi diese demografische Lücke, die sich da auftut, sie müssen die Finanzierungsprobleme, sie müssen die Gerechtigkeitsdebatten eigentlich miteinander führen, um den Leuten auch zu zeigen, wenn wir hier zwei Parteien der Mitte zusammen regieren, dann kriegen wir es auch hin, Probleme gemeinsam zu lösen, und zwar im Konsens.
Das ist das Versprechen gewesen vielleicht.
Und dann wird es vielleicht auch tatsächlich für alle gerechter, weil wir auf alle gucken dann. Ich finde, was halt auch nötig wäre, gerade für die Reform der Sozialversicherungssysteme, ist eine Erzählung, die auch beinhaltet, also die auch eine inhaltliche Debatte beinhaltet. Also das System wird so aufgestellt, dass es auch euch zu Diensten ist sozusagen. Also das sieht man ja zum Beispiel in Dänemark, wo die Abgaben extrem hoch sind, aber gleichzeitig mit der Erzählung verbunden, dafür lebt ihr in einem Land, in dem die Lebensqualität enorm hoch. Wir reden jetzt nicht über die schwierige Migrationspolitik in Dänemark, aber also man sieht, wenn man das mit der richtigen Erzählung verbinden und auch das einlöst dann ist es auch möglich, höhere Leistungen zu erfordern. Und das Problem ist doch aber, dass im Moment die Debatte um die Sozialversicherungssysteme eher mit oh, das ist alles marode, ich kriege keine Termine, ich kriege eine schlechte Versorgung im Gesundheitssystem, es ist ungerecht, die Privatversicherten kriegen viel mehr und so weiter. Also es sind es ist nicht mit einer guten Erzählung verbunden.
Ich glaube, da hast du, ist ein ganz wichtiger Punkt, den du da ansprichst, weil, und das liegt jetzt weniger an der SPD, die ja doch die Partei des Sozialstaats ist. Die Union ist aber eigentlich ja auch die Partei des Sozialstaats.
Total.
Und die Partei, die diese dynamische Rente erfunden hat. Also die Union hat einen großen Anteil in ihrer Geschichte an dieser Existenz des deutschen Sozialstaats, wordet aber das, was du gerade erwähnt hast, ist alles Mist, muss alles weg, runter und so weiter. Also zumindest ist das der öffentliche Auftritt offen, der öffentliche Eindruck. Und das ist, glaube ich, ein echter Fehler.
Also ich denke, dass das ganz wichtig ist, was Manu gesagt hat. Und zum Beispiel das Gesundheitssystem ist ganz wichtig, um die Loyalität zum Sozialstaat überhaupt zu erhalten. Die Leute haben in Deutschland das Gefühl, dass die Gesundheitsversorgung jetzt im Moment nicht gut ist wegen der Terminproblematik. Aber im Grunde ist es, wenn ich es mal mit England vergleiche, ist es immer noch besser bei denen. Und solange so ein Gefühl ist, dass man eben hier Gesundheitsversorgung, dass Bildung kostenlos ist, man nicht diese riesen teuren Gebühren hat wie in den USA, solange gibt es Loyalität zum Sozialstaat und auch Abgabenbereitschaft. Aber das ist eben das Gut, was man eben auch gefährdet, wenn Kürzungen sind. Ich wollte aber noch mal was zum Thema der Mitte sagen. Robert Habeck hat ja im Taz-Interview gesagt, er glaubt nach den Jahren, es gibt eigentlich keine Mitte mehr in Deutschland. Und ich glaube, dass es stimmt. Ich glaube, wenn das Gerechtigkeits- und Belastungsmanagement nicht mehr funktioniert, jetzt im Sozialstaat, wenn wir das sehen, wenn es so eine Debatte nicht gibt, dann wird der Wunsch nach einfachen Lösungen, und ich meine, die AfD hat ja ein Sozialprogramm, die verspricht so viel, das ist das teuerste Wahlprogramm gewesen, komplett unrealistisch und so, aber dann suchen die Leute nach einer einfachen Lösung, weil sie nicht mehr diesen Hickhack haben wollen, Privatkasse oder nicht, oder Beamte oder irgendwas. Das ist das Risiko.
Ja, vielleicht ist das auch die Aufgabe, dass man sich zunächst mal auf eine gemeinsame Erzählung wieder einigt. Weil jeder, der mal eine Zeit lang im Ausland verbracht hat, also man kann, ihr sagtet, England kann in die USA gehen, man kann auch nach Polen gehen und so, der weiß, dass unser Sozialsystem vergleichsweise super ist. Ja, also ich konnte mir mit meinem Taz-Gehalt es leisten, 2 Monate irgendwo beim Guardian zu arbeiten, jetzt mal aus meiner privaten Erzählung. Die Leute beim Guardian könnten sich das nicht leisten, obwohl die ungefähr das Dreifache von dem verdienen, was ich verdiene, weil die nämlich Kosten haben für die Betreuung ihrer Kinder, weil dort die Wohnkosten ganz andere sind und so weiter. Also so abgesichert, wie wir durch den Staat hier sind, sind die in anderen Ländern überhaupt nicht. Und in den USA, da hast du es natürlich ganz klar, da ist Armut mit Krankheit verbunden. Also wenn du wirklich eine ernsthafte Krankheit hast, wenn du deinen Job verlierst und so weiter, dann musst du dich bis ins Unendliche verschulden. Allein die Gebühren für Studium, etc. Du winkst schon ab, Stefan. Aber ich meine so, aus der Differenz weiß man immer zu schätzen, was man dann tatsächlich hat.
Du hast völlig recht. Also das ist völlig richtig.
Eigentlich erwarte ich das auch von Merz als Transatlantiker, dass der kennt ja die Verhältnisse dort auch, dass der mal irgendwie, statt den Sozialstaat schlecht zu reden, mal irgendwie tatsächlich mal eine Eloge auf den Sozialstaat hält und nicht immer nur sagt, das ist irgendwie, das lässt sich nicht mehr finanzieren, weg damit. Ich glaube auch nicht, dass das entspricht überhaupt nicht der DNA seiner Partei, überhaupt
nicht.
Nein,
gar nicht. Das ist richtig. Trotzdem würde ich gerne noch...
Wobei der Anna gerade im Nebensatz quasi was angesprochen hat, was auch zu dieser Debatte gehört, nämlich dass es in manchen Bereichen eben eine Verschärfung, gerade bei den Wohnkosten zum Beispiel, eine Verschärfung gibt. Und auch das ist ja schon auf dem politischen Tableau mit drauf. Also gehen wir an die Wohnkosten, an die Kosten der Unterbringung, also im politischen Kontext. Also das, was quasi Menschen, die sich die Wohnung nicht mehr leisten können oder im Bürgergeldbezug sind etc., an Zuschüssen bekommen. Das ist ja auch eine Debatte, die zu führen ist. Und auch da ist da sind wir noch weit entfernt von anderen Ländern, keine Frage. Und gleichzeitig ist es eine Verschärfung. Und es muss irgendwie das Gefühl geben, okay, das, was politisch getan wird, sorgt auch dafür, dass die Lebensqualität, also es ist nicht nur eine Mangelverwaltung, wir müssen jetzt irgendwo sparen, damit wir uns das überhaupt noch leisten können, sondern sorgt dafür, dass das System für die Menschen gemacht ist. So.
Ich muss kurz, glaube ich, erklären, worum es jetzt geht. Also es geht, du sprichst jetzt vom Wohngeld für Leute in der Grundsicherung beim Bürgergeld.
Kosten der Unterbringung.
Und da gibt es eine Debatte, ob diese Wohnkostenzuschüsse zu hoch sind. Das ist im Moment die Sache.
Ja, die wäre derzeit, also man spricht über Pauschalierung, ob man generell eine Summe X festlegt, dies schießt sozusagen der Staat zu und den Rest muss eben aus eigener Tasche bezahlen, was ja de facto auch schon Leute machen. Ne?
Ja,
also
es ist ein Siebter oder
aber jeder Achte. Wenn ich mal sage, was ein Fehler war, also sozusagen, ich habe manchmal das Gefühl, die Leute nehmen den Staat so, aber was halt als was hin, was irgendwie, der irgendwie liefern muss, worauf ich einen Anspruch habe, und wenn der nicht liefert, dann meckere ich. Ja? Also nichts, was wir sozusagen alle prägen.
Aber
und
zahlen will ich nichts.
Ja, aber Steuern, aber am besten noch Steuern sparen. Aber ich fand es zum Beispiel einen wirklichen Fehler, auch der Ampelkoalition zu sagen, wir erhöhen das Wohngeld. Das bekommen ja Leute, die nicht im Bürgergeld sind, sondern die einfach zu wenig verdienen, aber sorgen nicht dafür, dass die Mieten wirksam begrenzt werden. Weil so hast du einen Transfer über die Leute, die Wohngeld beantragen, vom Staat zu den Vermietern. Die nehmen das natürlich dankend, die stecken das dankend ein, dieses Geld. Ich weiß gar nicht, wie hoch die Kosten derzeit sind, können wir eventuell nachliefern, aber das ist natürlich, also das ist ja ein Fass ohne Boden, ja. Also du hast den Kreis der Wohngeldempfänger signifikant ausgeweitet, aber letztendlich zahlst du den Leuten nur die Differenz dessen, was sie an Mieterhöhung
und da gibt es natürlich dann eine Neiddebatte, verständlicherweise vielleicht auch von Leuten, die das nicht bekommen, aber mit diesen in urbanen Zentren, mit diesen extrem hohen Mieten, auch den, die ja sich nochmal extrem gestiegen sind.
Das bekommen ja Leute, die arbeiten, ne? Also musst du wenig genug verdienen oder deine Miete
genau,
muss hoch genug
sein. Aber ich meine
sein,
sozusagen, das tangiert schon dann die Mittelschicht, untere Mittelschicht, die dann sagt, also so eine Wohnung kann ich mir nicht leisten. Und da ist dann natürlich genau die Neiddebatte, die absolut toxisch ist für diese Sozialstaatsdiskussion.
Du hast auch ein Problem der Abbruchkanten. Ne? Da gibt es ja halt diese Rechnung, dass wenn jemand dann so 3.000 oder 2.000 Euro verdient und wenn er jetzt erhöhen würde und würde 4.000 oder 5.000 verdienen, dann würde er gar nicht mehr Geld haben, weil dann der Wohngeldanspruch zusammen sinken würde und so. Also das ist eine Debatte, die ist auch sehr schwierig zu lösen, diese
Abbruchkanten. Das ist schwierig und das ist natürlich eine, wie gesagt, eine vergiftete Debatte ganz schnell. Ich möchte aber noch gerne auf ein Thema, ich weiß, wir haben jetzt schon sehr viele Sachthemen, komplexe Sachthemen verhandelt, aber wir müssen, wenn wir über diese Sozialstaatsreform reden, auch über die Rente sprechen. Weil das was ist, es gibt eine Rentenkommission, die irgendwie mal gucken, was dabei rauskommt, aber es gibt jetzt auch real was Schwarz-Rot ja tun wird dieses Jahr. Das ist die Mütterrente, das haben sie sich vorgenommen, das ist dieses CSU-Projekt, was sehr teuer ist, 5 Milliarden im Jahr. Dann gibt's aber dazu auch noch diese Aktivrente, die heißen soll, dass Leute, die weiterarbeiten, obwohl sie Rentenanspruch haben, 2.000 Euro dann steuerfrei bekommen können. Ist noch so ein bisschen wolkig, glaube der Plan scheint mir zu sein. Und noch diese Frühstartrente gehört auch noch zu. Das ist vielleicht nicht so wichtig, dass das, was die Kids gewissermaßen bekommen sollen vom Staat. Dann gibt's aber gleichzeitig
eine private Altersversorgung aufzubauen.
Dann gibt's aber gleichzeitig sozusagen neben dem, was die machen werden, das kommt ja dieses Jahr, eine Diskussion. Katharina Reicher hat das ja zum Beispiel angestoßen. Wir müssen länger arbeiten. Ach so, das Wichtige ist natürlich, das habe ich jetzt vergessen, die SPD hat natürlich diese bis 2031 Garantie des Rentenniveaus. Das haben sie ja reinverhandelt, was absolut fundamental für die SPD ist. So, was kann da noch kommen? Ist das eine politisch kluge Art und Weise, wie Schwarz-Rot diese Rentenproblematik verhandelt oder fehlt da was Entscheidendes?
Na, ich denke mal, das ist eine Frage der Steuermittel. Im Moment werden ja hohe Steuermittel zugeschossen und wenn die in den nächsten Jahren steigen, dann wird die Diskussion darüber natürlich sich verschärfen.
100 Milliarden Euro.
Ja, ne? Wird sie verschärfen. Und dann ist es ja so, ab 2031 würde das Rentenniveau, das ist ja ein prozentualer Wert, würde ja sinken, weil dann der Nachhaltigkeitsfaktor greift, also das Verhältnis wieder von Arbeitenden zu Ruheständlern. Und dann wird die Diskussion ja weitergehen. Ne? Das sind die Fakten.
Mhm.
Aber zu den steigenden Bundeszuschüssen zur Rente muss man ja auch sagen, das ist ja auch richtig so. Weil zum Beispiel die Mütterrente ist eigentlich ein sozialstaatliches Mittel. Also das ist ja, da soll ja die entgangenen Rentenpunkte für vor allem Mütter, aber für Menschen, die Erziehungsarbeit geleistet haben, ausgeglichen werden. Auch für Kinder, die vor 92 geboren sind, ne? Und das ist ja richtig, dass das nicht aus dem Versichertenpott bezahlt wird. Also wenn ich sowas wie Merz jetzt sage, das brauchen wir und wollen wir unbedingt, eigentlich ist das, glaube ich, eine CSU-Idee, dann muss das aus Bundesmitteln, also dann muss das halt auch Steuermitteln bezahlt werden. Und da sind wir wieder bei der ganz Anfangsdebatte. Wenn ich gleichzeitig verspreche, dass die Steuern aber nicht erhöht werden, dann ist es natürlich ein bisschen illuster zu sagen, ja, jetzt, also die Mütterrente brauchen wir auf jeden Fall. Und gleichzeitig dürfen aber die Bundeszuschüsse an die Rente nicht steigen. Also das ist.
Das ist ein Widerspruch, wobei dieses 5 Milliarden sind das pro Jahr, ne? Das ist auch viel, sehr viel für die Mütterrente unter Gerechtigkeitsaspekten. Wir haben schon öfters hier drüber gesprochen. Ist es okay, ne? Weil es ja um die Mütter vor 1992 mit Gleichstellung, die Kinder bekommen haben vor 92 eine Gleichstellung mit den Müttern, die nach 92 Kinder bekommen haben, gegen, also wenn du diesen Gerechtigkeitsaspekt siehst, dann kann man wenig dagegen sagen, aber trotzdem haben die ja nichts einbezahlt und es ist natürlich eine staatliche Leistung. Aber der große Batzen an Zuschüssen, staatlichen Zuschüssen in die Rentenversicherung, das ist ja nicht wegen der Mütterrente, sondern weil das Rentensystem gewissermaßen nicht mehr so funktioniert, wie es funktionieren sollte.
Da gibt es aber unterschiedliche Erzählungen zu. Also die Deutsche Rentenversicherung selber sagt, dass die versicherungsfremden Leistungen, nennt man das im Fachjargon, also die Leistung, für die keine Einzahlung gegenübersteht sozusagen, dass die einen so großen Batzen ausmachen, weil das ist ja nicht nur die Mütterrente, sondern es ist auch zum Beispiel die Rente mit 63 gewesen und so weiter, dass die schon ein so hoher Posten sind. Also es gibt auch ein Zitat von einer Person aus der Deutschen Rentenversicherung, die sagt, also wenn wir dies nicht hätten, also wenn das komplett aus Bundesmitteln übernommen wird, was es nämlich nicht wird, die Mütterrente wird zum Beispiel nur zu 12% aus Bundesmitteln finanziert im Moment. Wenn wir das nicht hätten, sondern wenn das komplett aus Bundesmitteln übernommen würde, dann hätten wir gar nicht so eine hohe Reformbedürftigkeit der Rente. Was, noch kleine Ergänzung, natürlich vielleicht für den Moment stimmt, aber nicht für die Zukunft. Barbara hatte vorhin schon die demografische Entwicklung angesprochen. Da treut uns natürlich auch was. Mhm. Ne?
Aber ich finde, die Rente ist auch so ein typisches Beispiel über schwieriges Gerechtigkeitsmanagement, weil wir wissen ja jetzt, die Lebenserwartung ist ja in der ganzen Debatte überhaupt nicht berücksichtigt. Also das heißt, dass bestimmte Arbeitnehmer mit kleineren Einkommen meistens eine jüngere, kürzere Lebenserwartung haben als zum Beispiel Beamte und dass man da umsteuern müsste. Also wenn man jetzt sagt, wir erhöhen das Renteneintrittsalter auf 70, was ja in skandinavischen Ländern schon so ein bisschen gemacht wird, es wird an die Lebenserwartung gekoppelt, also an die durchschnittliche Lebenserwartung, dann ist es ja klar, dass bestimmte Leute in bestimmten Berufen, die können das nicht. Und in anderen Berufen, ein Hochschulprofessor, der kann mit 70 arbeiten, würde vielleicht sogar auch machen. Und da ist dann eben auch wieder eine Gerechtigkeitsdebatte nötig, die wirklich diffizil ist und auch mutig geführt werden müsste.
Aber das bedeutet, dass du vorschlägst, also wir gehen weg von diesem generellen Renteneintrittsalter, also nicht 67 oder 69, sondern wir differenzieren das nach Jobs.
Ja. Dass man eine abschlagsfreie Rente...
Also der
Rente.
Berühmte Dachdecker, der kriegt dann eben seine, was weiß ich, 67 oder meinetwegen 63 oder 64,5. Das ist ja jetzt die Rente mit 63. Und Taz-Journalisten müssen leider bis 70 arbeiten oder
ja,
noch,
bis
noch länger. Oder noch länger.
Müssen wir sowieso.
Naja, diese Differenzierung ist schwer zu machen, das stimmt. Wir haben ja in Österreich die Schwerarbeiterpension schon seit vielen Jahren und wo sie auch versuchen zu differenzieren, wer darf jetzt früher und wer nicht. Aber ich denke, wir müssen in so eine Richtung irgendwie schon gehen. Wir können diese unterschiedlichen Belastungen, also die Bundesanstalt für Arbeitsschutz hat ja auch da Kriterien, zum Beispiel Schichtarbeit, Care-Arbeit, was eben besonders belastet. Man muss diese Diskussion mal irgendwie anfangen.
Also ich denke, du hast recht, Barbara. Also erstmal müssen wir uns darauf einigen, gilt eigentlich der Generationenvertrag noch? Wollen wir weiter, dass diejenigen arbeiten, für diejenigen, die dann in Rente sind, sozusagen sorgen, und zwar mit ihren Beiträgen? Und wenn wir das wollen und wenn wir sagen, wir wollen auch, dass die Leute länger leben und dass sie ein anständiges Rentenniveau haben, dann kommen wir wahrscheinlich nicht drum hin, auch nochmal über Beitragshöhen zu reden und über Summen, die da reingesteckt werden. In Österreich wird ja mal als gutes Beispiel genannt für eine auskömmliche Rente. Ich weiß gar nicht, wie hoch das Rentenniveau da, 70% oder so. Das also ungleich höher als bei uns. Bei uns ist das Rentenniveau 48%. Das ist sozusagen vom Durchschnittslohn, also ist auch eine komplizierte Größe. Das heißt nicht, dass 48% meines letzten Einkommens ist. Aber egal. Aber die zahlen natürlich sehr viel höhere Beiträge auch. Und
die Arbeitgeber auch, ne? Und Beamte gibt es nicht in dem Sinn wie bei uns.
Genau. Und bei uns sind halt, also die Beamte fehlen halt in der Rentenversicherung. Dafür hat der Staat dann sehr hohe Pensionslasten. Also eine sehr gut verdienende Gruppe zahlt schon mal gar nicht ein. Ja? Also
naja, aber in Österreich, das muss man dazu sagen, weil das immer nicht gesagt wird. Da musst du, glaube ich, 12 Jahre im Land leben, um überhaupt Rente zu kriegen. Wenn du 5 Jahre nur eingezahlt hast, kriegst, da gibt es auch einen ausländerfeindlichen Aspekt drin. Den muss man sich sehr genau anschauen.
Bei Dänemark genauso.
Und in Schweden gibt es auch sowas, dass es an die Aufenthalts-, so eine Grundrente gebunden ist.
Und das ist in Deutschland anders?
In Deutschland ist es anders. Wenn du 5 Jahre eingezahlt hast, kriegst du dann irgendwas dafür. Auch wenn du im Ausland lebst und sonst ganz woanders dann dein Geld verdienst. Und das, übrigens diese ausländerfeindlichen Sachen hat man in den Sozialprogrammen der AfD ganz stark.
Aber wie gesagt, das ist also die Diskussion an sich, also wenn wir eine ehrliche Debatte wollen, dann ist es auch eine schmerzhafte Debatte. Das gehört dazu. Also Abgabenbereitschaft war schon ein Stichwort. Also die müsste dann natürlich irgendwie auch höher liegen. Also zumindest was das Thema Rente anbelangt. Auf der anderen Seite, und da drücken wir uns ja immer drum rum, wir brauchen halt mehr sozialversicherungspflichtige Beschäftigte. Das ist ja sozusagen, sind ja die Rente dann zahlen für diejenigen, die nicht mehr arbeiten. Und dann reden wir über Zuwanderung. Also entweder wir sagen, jede Frau bekommt ab jetzt 6 Kinder, weil früher war der Faktor jung, alt, 1:6. Ja, jetzt ist er, glaube ich, oder es kommt auf 1:2 raus. Also 2 Erwerbstätige versorgen eine Rentnerin. Früher waren es 6. Und dann sagen wir, okay, dann entweder wir erhöhen sozusagen jede Frau 6 Kinder, was ich jetzt für unrealistisch halte, oder wir sagen, wir müssen wirklich gezielt, wir fördern Einwanderung das heißt ja immer Einwanderung in die Sozialversicherungssysteme. Ja, Einwanderung in die Sozialversicherungssysteme in dem Sinne, dass wir Leuten hier ermöglichen zu arbeiten und Sozialversicherungsbeiträge zu zahlen. Genau.
Und dabei übrigens mal die kleine Anmerkung, dass ja in syrischen Familien die Frauen im Schnitt 3 Kinder haben in Deutschland. Also das heißt, das sind ja viele im Bürgergeld und auch im aufstockenden Bürgergeld von den Geflüchteten. Und das hat der Herbert Drucker gesagt jetzt bei dieser Statistik.
Ja, und die Männer haben, glaube ich,
mit dem Grund ist der vom IAB, so ein Migrationsexperte, dass das mit dem Grund ist, warum da die Erwerbsquote bei den syrischen geflüchteten Frauen so gering ist.
Ja, und die Männer haben demgegenüber eine höhere Erwerbsquote als deutsche Männer. Also wir haben hier eigentlich eine Gruppe, die ist total, die brauchen wir und die wird systematisch schlecht gemacht und gesagt wird, wenn die nicht mehr da sind, dann sind wir unsere Sorgen los. Das Gegenteil ist der Fall.
Das ist übrigens die Erwerbsquote derjenigen, die 2015 eingewandert sind. Da gab es ja so einen Artikel vom IAB, dann hat die Welt ja so einen Gegenartikel geschrieben. Die haben aber eine andere Statistik genommen. Die haben die aktuelle Erwerbsquote von allen Geflüchteten aus den Asylherkunftsländern genommen, während in der Brücke-Sache nur eine Befragung gemacht wurden von Leuten, die 2015 gekommen sind. Da ging es also um den, ja, das hört sich jetzt nach so einem speziellen Ding an, aber das ist ein spezieller Fall, wie wieder Stimmung gemacht werden kann mit Statistiken. Hat mich geärgert.
Ja, kommen wir zum Schluss. Vielleicht die letzte Frage an alle. Was glaubt ihr denn, was jetzt, also Herbstreform, Herbstkommission, das können wir jetzt irgendwie mal, sollte man sich vielleicht verabschieden von diesem Art von Erwartungsmanagement. Aber was kommt jetzt real? Was macht Schwarz-Rot jetzt? Was kriegen die bei diesen Reformen hin? Und kriegen die überhaupt was hin? Wie ist eure Prognose?
Ja, natürlich. Also es ist ja nicht so, dass sie sozusagen die ganze Zeit nichts machen und die Hände in den Schoß legen und sich wechselseitig beschimpfen. Es gibt ja Gesetzentwürfe, die sind jetzt schon, also die waren schon im Kabinett und kommen jetzt auch in den Bundestag. Das ganze Rentenpaket, das sogenannte Betriebsrentenstärkungsgesetz, der Fachsprech-Rechtskreiswechsel, also die Ukrainer, die jetzt vom Bürgergeld in das Asylbewerberleistungsgesetz kommen. Auch die letzte Regierung hat die Krankenhausreform noch beschlossen. Die muss jetzt umgesetzt werden. Stichwort effizienterer Umgang mit Geld im Gesundheitswesen. Also da ist schon einiges da, was jetzt kommt. Man sollte bloß nicht auf den Gedanken kommen, jeder Einzelne und der Bürgergeldentwurf, also der Gesetzentwurf zum Bürgergeld, der soll jetzt auch noch im Herbst kommen. Man soll jetzt bloß nicht auf den Gedanken kommen, jeder Einzelne dieser Entwürfe löst, also ist jetzt sozusagen der Zauberstab, mit dem alle Probleme gelöst sind. Es wird tatsächlich darauf ankommen, also ich glaube, die Hoffnung ist, die Regierung hat ja auch sehr, sehr viel Geld mobilisiert, die sie in Infrastrukturmaßnahmen pumpt, 500 Milliarden Euro und so. Der Knackpunkt ist, dass die Wirtschaft wieder anspringt. Und wenn die Wirtschaft wieder anspringt, dann stabilisieren sich auch, dann werden wieder mehr Steuern gezahlt, dann stabilisiert sich die Einnahmesituation. Und ich glaube, dann kann man vielleicht ein bisschen weniger affektiv und getrieben auch über Reformen reden, die dann erst in 20, 30 Jahren greifen werden.
Naja, ich denke, die Frage ist ja, was für Reformen haben die gemacht, was wir gut finden? Also, dass sie irgendwas machen, da habe ich überhaupt gar keinen Zweifel, ne? Aber was sie gut finden. Und ich denke jetzt in der Pflege, diese Kommission, die redet ja auch darüber, ob eine Karenzzeit eingeführt wird, ob man zum Beispiel im ersten Jahr der Pflegebedürftigkeit überhaupt Leistungen kriegt oder nicht. Ich persönlich glaube, dass wir in wenigen Jahren eine Verwahrlosung unter Hochaltrigen haben werden, die wir bis jetzt noch nicht haben, weil gekürzt werden wird und weil die Pflege zu teuer wird. Und ob jetzt dieses feinsinnige Gerechtigkeitsmanagement, von dem ich vorhin geredet habe, ob das möglich ist jetzt bei der Großen Koalition, ich muss ehrlich sagen, dass ich da Zweifel habe, ob die das schaffen. Ja.
Also die Gesundheitsministerin hat ja gesagt, wir brauchen keine Reform, kein Reformchen, sondern eine Reform. Also wenn wir wirklich über tiefgreifende Reformen reden, dann wird es eher ein Marathon der Reform und keine Jahreszeit der Reform irgendwie. Und ich glaube, bei den Kommissionen sind jetzt bis Ende des Jahres beziehungsweise im Frühjahr erste Eckpunkte erwartet. Fakt ist, dass es zumindest ein guter Anlass auch für uns nochmal ist, über die ganz grundlegenden Bedürfnisse in den Sozialversicherungssystemen zu sprechen und auch über die Frage, wie lässt sich das auch eben tatsächlich mit einer Veränderung der Wahrnehmung verbinden, dass die Leute wieder das Gefühl haben, ah ja, und das Geld wird wirklich investiert in ein gutes Leben und in eine gute Absicherung.
Mhm. Ja, das ist, glaube ich, deutlich geworden, dass das ein entscheidender Punkt ist. Das fand ich auch recht interessant, dass wir es nicht nur mit Zahlen zu tun haben und Interessen, sondern auch mit Erzählungen. Und dass das ein wichtiger Punkt dabei ist. Das war der Bundestalk. Wir bedanken uns bei Chancet Ispina für die Redaktion und bei Daniel Fromm für die Produktion. Wenn ihr Fragen, Anmerkungen habt, wie immer, eine Mail an bundestalk@taz.de. Und wenn ihr Geld für uns überhaupt, ist es natürlich auch sehr erfreulich. Dafür gibt es Taz zahlig. Bis dann und tschüss.
Vielen Dank. Noch nicht Moment.
So, damit ist das jetzt hoffentlich auch erledigt.